Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Haggai.
Ja, wir haben uns noch vor der Pause damit beschäftigt, mit dieser Verheißung Gottes. Sein Wort und sein Geist sollen in ihrer Mitte sein. Das bedeutet, dass also die Bibel im zweiten Tempel aufbewahrt wurde. Viele Dinge haben gefehlt, sogar die Schechina, die Wolkensäule Gottes, war nicht da. Aber Haggai macht Mut, Gott sagt, mein Wort soll in eurer Mitte bestehen und auch mein Geist. Das heißt, das Wirken des Geistes Gottes war in Jerusalem im Tempel auf besondere Weise erfahrbar, alttestamentlich. Und dieses Aufbewahren der Bibel hat schon seine ganz besondere Bedeutung. Die rabbinische, talmudische Überlieferung spricht ausdrücklich über 3 Tora-Rollen, die im Tempel aufbewahrt wurden. Ich schreibe darüber in meinem Buch »Der Messias im Tempel« auf Seite 93. Da kann man auch die Quellen dann dort nachschauen, wenn man will. Von besonderer Bedeutung ist die Erwähnung einer Tora-Rolle, die das Buch Esras genannt wurde. Das heißt, eine Kopie der 5 Bücher Mose, die offensichtlich auf Esra, den Bibelschreiber Esra, zurückging. Die wurde im zweiten Tempel aufbewahrt. Die rabbinischen Quellen bezeugen, dass nicht nur die Torah, die 5 Bücher Mose, sondern offensichtlich alle kanonischen Bücher des Alten Testaments im Tempel aufbewahrt worden sind. Aus dem Tempelschatz wurden ferner professionelle sogenannte Magihim beschäftigt. Sie hatten die Aufgabe, die Präzision beim Abschreiben und Übermitteln des Bibeltextes zu überwachen. Die Sorgfalt, die beim Abschreiben des Zentraltextes im Tempel zur Anwendung kam, die kann man sehr schön ersehen bei den Ermahnungen an Abschreiber von Rabbi Yishmael um 130 nach Christus. Der sagt, mein Sohn, sei vorsichtig, denn dein Werk ist das Werk des Himmels. Wenn du einen Buchstaben weglässt oder einen Buchstaben hinzufügst, so findest du dich in der Funktion eines Zerstörers der Welt. Also sieht man, mit welcher Ehrfurcht man den Bibeltext abgeschrieben hat. Der Tempel spielte also daher eine ganz wesentliche Rolle in der Bewahrung und Überlieferung der Bibel. Im Tempel zu Jerusalem wurde also der beste Bibeltext aufbewahrt. Und heute können wir beweisen, dass der Bibeltext im Alten Testament, der schon immer benutzt wurde als Grundlage für die Übersetzung ins Deutsche, ins Englische, Französische und so weiter, das ist der sogenannte masoretische Text aus dem Mittelalter, der geht in seiner Tradition zurück auf diesen Zentraltext im Tempel. Nicht wahr? Wir haben alle gehört von Qumran. Die Qumran-Leute, die Bibelrollen in den Höhlen am Toten Meer aufbewahrt hatten, das waren Leute, die haben sich im 2. Jahrhundert vor Christus vom Judentum abgesondert. Und zwar in der Zeit, als plötzlich illegale hohe Priester an die Macht kamen. Da haben sie gesagt, wir können nicht mehr im Tempel sein, wir gehen. Und da haben sie natürlich alles Mögliche an Schriftrollen, was sie haben konnten, mitgenommen. Aber sie hatten dadurch nicht mehr den Zugang zu dem besten Text im Tempel, in Jerusalem. Und darum findet man, bei den Qumran-Handschriften findet man eine Gruppe von hebräischen Handschriften, die entsprechen diesem masoretischen Text aus dem Tempel. Aber es gibt dann auch Handschriften, die entsprechen mehr dem Text, den die Samariter hatten, die sowieso keinen Kontakt hatten mit dem Tempel in Jerusalem. Und eine dritte Gruppe entspricht mehr dem Text, den die ägyptische Septuaginta-Bibel, die im dritten Jahrhundert in Ägypten übersetzt wurde, benutzt wurde. Aber man kann sagen, je weiter die Handschriften entfernt sind von Jerusalem und dem Tempel, desto schlechter wurden sie. Aber man hat ja nicht nur die Funde gemacht in Qumran, in diesen 11 Höhlen, sondern südlich von Qumran hat man weitere Höhlen gefunden mit Texten im Wadi Murabba'at, mit Texten, die Juden dort versteckt hatten, die nicht vom Judentum abgesondert waren. Und dort, zum Beispiel im Wadi Murabba'at, da gibt es Fragmente, also Bruchstücke der 5 Bücher Mose, die stammen aus der Zeit vor 66 nach Christus. Und die stimmen in jedem Buchstaben überein mit dem Text, den wir schon immer hatten aus dem Mittelalter. Und wie ist das möglich? Eben weil die den Zugang hatten zu dieser fixen Vorlage im Tempel. Und das zeigt, mit welcher Präzision eben der Bibeltext, den wir schon immer benutzt haben, welche Präzision dieser Text aufweist in der Überlieferung. Man kann sagen, Qumran hat nichts Neues gebracht, sondern Qumran hat nur umso mehr bestätigt, wie genau der Text war, den wir schon immer hatten. Und das hat noch eine Bedeutung. Im Judentum durften nur biblische Handschriften, biblische Schriften in den Tempel mitgenommen werden. Was es noch gab, das war die Geschlechtsregister für die Priester und so weiter. Das durfte man auch auf den Tempel nehmen. Aber alle anderen Schriften waren verboten. Und das zeigt, dass das völliger Unfug ist. Liberale Theologen, die sagen uns, der Kanon des Alten Testamentes, also die Bücher, die zum Alten Testament gehören, wie wir ihn kennen, das wurde erst festgelegt 90 nach Christus. Ein völliger Unsinn. Denn im zweiten Tempel durften ja nur biblische Handschriften auf den Tempelplatz gebracht werden. Und da musste man sich ja von Anfang an entscheiden, welche Schriften gehören dazu und welche nicht. Mit anderen Worten, Apokryphen hätte man nicht auf den Tempelplatz nehmen dürfen. Also es war gar nicht möglich, die Frage irgendwie offen zu lassen. Und das wurde also, da war man gezwungen, schon seit der Zeit von Haggai ganz klar zu unterscheiden, was ist biblisch, was ist nicht biblisch. Und eine interessante Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort haben wir diese schöne Stelle über die Inspiration der Bibel. Der Apostel Paulus erklärt Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also Paulus spricht hier vom Alten Testament, das Timotheus von Kindsbein an kannte, durch seine Mutter und seine Großmutter. Aber der Ausdruck hier, die heilige Schrift, ist hier ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Denn Paulus verwendet da nicht das übliche Wort für heilig, Hagios, oder Hagion, sondern er benutzt das Wort, das verwandt ist mit dem Tempel Hieron. Das heißt eigentlich, die heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Ich habe das auf dem Skript auf Seite 1 aufgeführt. Ja, in der Mitte unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da steht, das Wort Gottes im Tempel. Haggai 2, Vers 5. Vergleiche 5. Mose 31, 26, wo schon zur Zeit Moses gesagt wurde, dass man das 5. Buch Mose im Allerheiligsten aufbewahren müsse. 2. Chroniker 34, 14, wo in der Zeit von Josia die Bibel im Tempel, im Salomo-Tempel entdeckt wurde. Und jetzt 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt Tahira Grammata. Hiera ist verwandt mit Hieron, Tempel. Hiera Grammata heißt die der Tempelheiligkeit entsprechenden Schriften. Also diese Schriften, die würdig sind, im Tempel aufbewahrt zu werden. Die werden hier erwähnt. Und das ist nun eben wichtig für uns, weil es zeigt, man wusste genau, welcher Bibeltext der richtige Bibeltext ist. Und an welchem Text man die Handschriften immer wieder eichen musste. Und man wusste auch genau, welche Schriften zur Bibel gehören und welche nicht. Das wäre nicht so eine lange, unklare Angelegenheit, wie das eben liberale Theologen heute behaupten. Aber man kann einen Test machen, wenn jemand so etwas sagt, wenn man feststellt, dass er diese Dinge gar nicht weiß. Und das ist also sehr wichtig. Ja, wir gehen weiter. Wir sind gekommen bis Kapitel 2, Vers 5. Wir sind immer noch in diesem dritten Abschnitt, betitelt mit Ermunterung durch prophetischen Weitblick. Vers 6. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen. Noch einmal, eine kurze Zeit ist es. Da werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das Trockene. Und ich werde erschüttern die Nationen und das Ersehnte der Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus erfüllen mit Herrlichkeit, spricht der Ewige der Heerscharen. Mir gehört das Silber und mir das Gold, spricht des Ewigen der Heerscharen. Größer wird sein die Herrlichkeit dieses Hauses, die letzte größer als die erste, spricht der Ewige der Heerscharen. Und an diesem Ort werde ich geben Frieden. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Also hier prophezeit jetzt Haggai über die Endzeit. Und er sagt, in der Endzeit, in der einmal alles erschüttert wird, da wird dieses Haus, dieser Tempel, mit Herrlichkeit erfüllt werden und diese Herrlichkeit wird größer sein als die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels. Wovon spricht er hier? Von dem Endzeittempel, so wie er in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird. Im tausendjährigen Reich. Und jetzt sehen wir, dass eigentlich Haggai 2 über alle drei Tempel der Geschichte Israels spricht. Über den ersten Tempel, Haggai 2, Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der gesehen hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit? Das ist der Salomo-Tempel. Und als was seht ihr es jetzt? Das ist der zweite Tempel. Und dieses Haus wird mit Herrlichkeit erfüllt werden, mehr als die erste. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Also hier haben wir alle drei Tempel, mehr gibt es nicht, der Geschichte Israels. Aber was uns auffällt, ist, der Text hier sagt nicht erster Tempel, zweiter Tempel, dritter Tempel, sondern es wird immer als das gleiche Haus gesehen. Nicht, weil der Prophet sagt, wer hat dieses Haus, das war der zweite Tempel, gesehen in seiner früheren Herrlichkeit. Es wird identifiziert mit dem Tempel, der zerstört wurde, mit dem Salomonischen Tempel. Und wenn er sagt, dieses Haus wird in der Zukunft einmal erfüllt werden mit mehr Herrlichkeit als die frühere Herrlichkeit, dann ist es immer noch das gleiche Haus. Aber es ist der dritte Tempel. Es gibt noch ein Kapitel in der Bibel, das so alle drei Tempel enthält, unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Viertletzter Punkt, da habe ich geschrieben, die drei Tempel in Jerusalem, gesehen als ein Haus. Also der erste Tempel, 2 Vers 3a, der zweite Tempel, 2 Vers 3b und der dritte Tempel, 2, 7 bis 9. Nun, das andere Kapitel ist Daniel 9. In Daniel 9, Vers 17 wird der erste Tempel erwähnt. Daniel ist in der Gefangenschaft in Babylon. Der Salomo-Tempel war zerstört. Und wir lesen in Daniel 9, Vers 17. Daniel betet. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Das ist der Salomo-Tempel, der damals noch in Schutt und Asche lag. Aber nachher bekommt er die Prophetie mit den Jahrwochen. Von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem zu bauen, das sollte sich erfüllen, Nehemiah 2, unter König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Bis dass der Messias kommt, vergehen 67, das heißt also 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche dauert in der Bibel 7 Jahre. Und zwar sind es immer Jahre zu 360 Tagen. Und wenn man das umrechnet, kommt man von diesem Erlass, Jerusalem zu bauen, bis auf den Messias, auf 173.880 Tage. Das hat sich auf den Tag genau erfüllt, als der Herr Jesus dann als Fürst am Palmsonntag im Jahr 32 eingezogen ist nach Jerusalem und in den Tempel. Ich lese Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, das war im Jahr 445 vor Christus, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zusammen 69. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Jahrwochen, die auf die ersten 7 folgten, wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Und wir wissen heute, 5 Tage nach dem Einzug am Palmsonntag wurde Herr Jesus ermordet durch Kreuzigung. Das steht nach den 62 Jahrwochen. Also nach den 62 Jahrwochen. Die genau endeten am Palmsonntag. Und dann sagt der Prophet, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jetzt haben wir hier den zweiten Tempel, der zerstört wird in der Zukunft, von Daniel aus gesehen. Und zwar kurz nachdem der Messias ermordet war. Ermordet werden sollte. Ja. Deutsch ist schwierig. Und ist so, da haben wir also den zweiten Tempel und von dem erfahren wir, am Ende seiner Existenz sollte der Messias zum zweiten Tempel kommen. Und dann wird er eben zerstört werden. Aber dieses gleiche Kapitel spricht noch weiter über die Zukunft. Eine 70. Jahrwoche, die sollte ganz in der Endzeit, 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu, stattfinden. Und da sagt der Prophet, Daniel 9, Vers 24, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jetzt haben wir nicht die Zeit, das genau auszuführen, weil wir jetzt nicht Daniel 9 durchnehmen, aber nur so andeutungsweise. Die 69 Jahrwochen gingen bis zum Kommen Jesu. Und die 70. Jahrwoche, die sollte dann aufgespart werden auf die Endzeit. Es gibt also einen Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Das ist dann die Zeit der Gemeinde. Und nach der 70. Jahrwoche wird alles vollkommen werden. Das ist das tausendjährige Reich. Die Sünden werden zum Ende kommen, der Abfall wird zum Ende kommen und ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Dann haben wir wieder einen Tempel. Und zwar in der Endzeit. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Alle drei Tempel im gleichen Kapitel. Und noch etwas Interessantes. Die Stiftshütte wurde ja gesalbt durch dieses Salböl von Mose. Das hatte man auch noch beim Salomo-Tempel. Das habe ich ja in der folgenden Stunde erklärt. Aber beim zweiten Tempel hatte man dieses Salböl nicht mehr. Und deswegen wurde der zweite Tempel auch nie gesalbt. Aber jetzt wird hier gesprochen, in der Endzeit wird das Allerheiligste gesalbt werden. Das ist nicht der zweite Tempel, das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Alle drei Tempel werden auch hier erwähnt. Und wir leben eben in dieser Zeit zwischen dem zweiten und dem dritten Tempel. Allerdings ganz am Schluss, denn wir sehen heute, wie das Judentum riesige Anstrengungen macht, um den dritten Tempel vorzubereiten. Ich habe es schon vielmal gesagt, ich habe auch die Tempelgeräte für den dritten Tempel schon gesehen und viele andere haben das auch. Schaubrottisch aus Gold, den goldenen Leuchter, alles ist bereit für den dritten Tempel in der Zukunft. Und er wird gebaut werden noch vor der Wiederkunft Christi als König. Es wird oft gefragt, vor der Entrückung oder erst nach der Entrückung. Nun, die Bibel sagt nicht, ob vor oder nachher. Eines ist klar, nach der Entrückung muss er stehen. Und der Antichrist wird ihn entweihen durch ein Götzenbild und er wird sich selbst da hineinsetzen. 2. Thessalonicher 2, Matthäus 24, Vers 13. Aber dann wird der Jesus zurückkehren am Ende der Drangsalszeit, am Ende dieser 7 Jahre. Und dann wird er diesen geschändeten Tempel wieder neu weihen und ausbauen lassen nach den Plänen von Hesekiel. Und dann wird das ein Tempel werden von 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer. Ein solches Bauwerk hat es in der ganzen Geschichte der Architektur noch nie gegeben. Ich habe ja an einem früheren Bibelstudientag einmal diesen Tempel vorgestellt, auch mit 3D-Bildern eines Modells. Also darum will ich mich da nicht zu sehr wiederholen. Aber vielleicht noch interessant, der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus war ja schon so gewaltig groß, 144.000 Quadratkilometer. Man hätte alle berühmten Kathedralen von England, hätte man da aufstellen können und hätte noch Platz übrig gehabt. Aber dieser Tempelplatz wird, ich habe das mal ausgerechnet, 2.480.625 Quadratmeter ausmachen. Also wird der zweite Tempel, der gigantisch war, wird darin nur noch so verschwinden. Und dann in Hesekiel 43 wird beschrieben, wie dann am Anfang des tausendjährigen Reiches die Schechina zurückkehren wird in den dritten Tempel. Aber die Herrlichkeit am Schluss wird den Salomonischen Tempel völlig in den Schatten stellen. Das wird hier diesen Bauenden vorgestellt, um ihnen Mut zu machen, dieses so ohne Herrlichkeit dastehende Haus treu zu bauen. Und das Gleiche ist für uns. Wenn wir sehen, die Gemeinde, welche Herrlichkeit die Gemeinde einmal ausstrahlen wird, wenn der Herr Jesus mit allen Gläubigen kommen wird. Ja, wir kommen mit allen Heiligen auf dem Ölberg. Und es heißt in 2. Thessalonicher 1, dass dann der Herr Jesus in den Heiligen, in den Gläubigen bewundert werden wird. Ich lese 2. Thessalonicher 1. Da wird die Wiederkunft Christi beschrieben. 1, Vers 7, 2. Thessalonicher. Und euch, die ihr jetzt bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Dann wird die Gemeinde von dieser Welt nicht mehr verachtet werden. Sie werden den Herrn bewundern in allen Heiligen. Das heißt, die Herrlichkeit der Gemeinde wird ein Maß erreichen, da wird auch die Herrlichkeit der frühen Gemeinde in der Apostelgeschichte nichts mehr daneben sein. Und so ist es wichtig, dass wir diesen Blick haben für die Gemeinde. Es gibt eine herrliche Zukunft. Und diese Welt wird einmal die Gemeinde sehen in ihrer Vollkommenheit. Noch zuvor, bevor der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen, werden alle Gläubigen auch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10. Und wenn bis dahin nicht ungeklärte Dinge zwischen den Gläubigen nicht schon geklärt worden sind, werden sie dann spätestens geklärt werden. Und es wird schließlich nichts mehr sein, was irgendeinen Schatten sein könnte, der trübt. Und so wird die Gemeinde in ihre Herrlichkeit kommen. Und diesen Blick für die Gemeinde müssen wir haben, bei all dem, was man heute sieht an an Mangel in der Praxis. Aber wenn wir diese Sicht haben, dann haben wir die Sicht, wie die Leute damals die bauten. Die dachten, dieses Haus wird einmal ganz herrlich sein. Und jetzt arbeiten wir an diesem schlichten Bau, einfach mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die wir haben. Und so sehen wir, die Prophetie hat diesen Sinn, unter anderem unseren Blick auf die Zukunft zu richten, damit wir von der Zukunft her Mut bekommen für die Gegenwart. Und wir haben gelesen, 2 Vers 8, mir gehört das Silber und mir das Gold. Sie hatten nicht viel Silber und nicht viel Gold. Aber Gott sagt, darauf kommt es ja sowieso nicht an. Alle Goldschätze, alle Silberschätze der Welt gehören sowieso Gott. Und er kann sie geben oder nicht geben, wie er will. Aber diese letzte Herrlichkeit wird größer sein als alles. Und in Vers 7 haben wir noch diese Verheißung, und ich werde erschüttern die Nationen, und das Ersehnte der Nationen wird kommen. Das Ersehnte der Nationen, das bedeutet all die Reichtümer, die geistlichen Reichtümer, die Christus, der Messias, bringen sollte. Also da haben wir einen Hinweis auf das Kommen des Herrn Jesus und seine Herrlichkeit. Sehen wir, der Herr Jesus sollte kommen zum zweiten Tempel und er wird kommen zum dritten Tempel. Aber wichtig ist eben Daniel 9, Vers 24, damit können wir Juden beweisen, der Messias ist schon gekommen. Ihr erwartet ihn für die Zukunft, er ist schon längst gekommen. Er musste ja am Ende der zweiten Tempelzeit kommen. Da kann man dann sogar zeigen, die Rabbiner im Mittelalter haben Daniel 9, Vers 24, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, haben sie bezogen auf die Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Und sagen, ja bitte, das ist Jahr 70. Das hat auch Rabbi Abravanel gesagt im Mittelalter, der war einer der größten Ausleger. Ja, dann ist der Messias, der ausgerottet wird, vorher, musste er kommen, noch vor der Zerstörung des Tempels. Er musste vor dem Jahr 70 gekommen sein. Ja, und in Kapitel 2, Vers 9 noch eine kleine Perle. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Das bezieht sich im Zusammenhang auf die Zukunft im tausendjährigen Reich. Aber schon beim zweiten Tempel ist das erlebt worden. Denken wir an das Gleichnis in Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner, der im Tempel ist, aber von Ferne und es nicht wagt, seine Augen aufzurichten zum Himmel. Und er sagt, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und der Herr Jesus sagt, dieser Mann ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Er hat im Tempel Frieden mit Gott gefunden. Durch dieses schlichte Gebet, sei, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und an diesem Ort werde ich geben Frieden. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Übrigens haben wir gemerkt, wie oft steht Ewiger der Heerscharen. Das braucht auch eine Erklärung. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten habe ich aufgeführt unter Punkt 2. 14 Mal steht in diesen drei Kapiteln der Ewige der Heerscharen. Adonai Zvaot. Das ist Herr Zebaot. Der Ewige, das ist klar. Das ist der Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, der auch nicht dem Verlauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist. Aber Heerscharen, Zvaot, bedeutet Armeen in der Mehrzahl. Zava ist Armee, Zvaot ist Armeen. In der Bibel wird gesprochen über die Sternenwelt als von einem Sternenheer. Unsere Sonne, unser Sonnensystem gehört ja zu einer Galaxie mit etwa 100 Milliarden oder 200 Milliarden Sonnen. So genau weiß es gar niemand. Aber man hat nun festgestellt, es gibt im Weltall, im sichtbaren Weltall, von 13 Milliarden Lichtjahren Radius. Also Durchmesser 26 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das Licht theoretisch würde 26 Milliarden Jahre unterwegs sein, um von einem Ende des sichtbaren Universums zum anderen zu gelangen. Es sind Dimensionen, die die sprengen jeglichen menschlichen Geist. Aber in diesem Bereich gibt es etwa 100 Milliarden Galaxien, je etwa 100 Milliarden Sternen. Das ist gewaltig. Entspricht übrigens ungefähr der geschätzten Zahl von Sandkörnern am Strand von allen Weltmeeren zusammen. Es ist darum interessant, dass Gott Abraham verspricht, seine Nachkommenschaft wird unzählbar sein, und er vergleicht es wie der Sand, der am Meer ist, und wie die Sterne des Himmels. Ja, aber Adonai Tzvaot heißt also der Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat. Und da haben wir eigentlich den überwältigenden Eindruck der Macht und Größe und Allgegenwart Gottes. Denn er ist überall gleichzeitig. Und nicht nur hier im sichtbaren Weltall, sondern auch im Jenseits. Aber Tzvaot wird auch gebraucht für die Armeen der Engel. Die werden auch so bezeichnet in der Bibel. Also Gott ist der Gott, der alle Engelmächte, übrigens auch die Gefallenen, in seiner Hand hat. Und wir können nichts machen ohne sein Wort. Und schließlich wird mit Tzvaot oder mit Tzavah eben auch die Armee Israels bezeichnet in der Bibel und die Armeen aller Völker. Das heißt, Gott ist der Gott, der alle Streitkräfte der Welt in seiner Hand hat und letztlich die Weltgeschichte zu dem Ziel führen wird, wie er es will. Und jetzt sehen wir sind in einer Zeit, wo sich die gläubigen Juden so schwach fühlten und sie waren entmutigt, man darf nicht bauen und jetzt sollten sie aber doch bauen und sollten ermutigt sein. Aber das sagt Haggai ständig, der Herr der Heerscharen, der Herr der Heerscharen. Um zu zeigen, dieser Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, das ist der Gott, der uns beisteht beim Bauen. Und genau das ist der Punkt in Matthäus 28 im Missionsauftrag, der Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und zuvor sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und das hilft uns eben zu sehen, auch wenn wir uns schwach fühlen und wenn wir sehen, wie Länder geschlossen werden für das Evangelium, aber wir arbeiten für diesen Gott, der eben der Herr der Heerscharen ist und der alles in seiner Hand hat und der eben Türen öffnen kann, die verschlossen scheinen, aber er kann sie öffnen. Und wenn man das so sieht, dann versteht man die kürzeste Botschaft von Haggai wieder ganz neu. Ani etchem neom Adonai. Ich bin mit euch. Spruch des Ewigen. Ja, jetzt kommen wir zum vierten Hauptteil. Reinheit und Segen. 2 Verse 10 bis 19. Am Tag 24 des 9. Monats im Jahr 2 von Darius geschah das Wort des Ewigen zu Haggai, dem Propheten, indem er sprach, so spricht der Ewige der Heerscharen, frage doch die Priester über das Gesetz, Hebräisch Torah, indem du sprichst, wenn ein Mann heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und er rührt mit seinem Zipfel an Brot oder an Gekochtes oder an Wein oder an Öl oder an irgendeine Essware, wird es dadurch heilig werden? Eine biblische Frage, ja? Da antworteten die Priester und sie sprachen nein. Also Dinge, die nach dem Gesetz Mose rituell heilig waren, wenn die in Kontakt kamen mit etwas Unreinem, dann wurde das Unreine nicht rein. Vers 13. Da sprach Haggai, wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter an all diese Dinge rührt, wird es unrein werden? Da antworteten die Priester, es wird unrein werden. Ich war in 4. Mose 19 wird erklärt, wenn ein Israelit einen Toten berührt hatte, dann war er unrein. Und alles, was er berührte, wurde durch diesen Kontakt unrein. Also sehen wir, es ist eigentlich das Gleiche wie den Äpfeln. Wenn man eine Kiste voll Äpfel hat, schöne, gute, gesunde Äpfel, und man legt einen faulen hinein, dann wird der Faule nicht gesund, sondern die Schlechten werden schlecht. Das ist genau dieses Prinzip. Warum diese Bibelfrage? Vers 14. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk. Ja, so ist diese Nation vor meinem Angesicht, Spruch des Ewigen. Und so ist all das Werk ihrer Hände und was sie dort darbringen, unrein ist es. Und jetzt richtet doch euer Herz auf die Zeit. Von diesem Tag an und zurück. Bis dahin, vor dem Setzen von Stein auf Stein am Tempel des Ewigen. Bevor dies war, man kam zu einem Getreidehaufen von 20 Sea. Ein Sea ist übrigens 7,3 Liter. Doch da waren es 10. Man kam zur Kelterkufe, um 50 Pressungen abzuschöpfen. Doch da waren es 20. Ich habe euch geschlagen mit Getreidebrand und Getreiderost. Das sind verschiedene Krankheiten für Getreide. Und mit Hagel alle die Werke eurer Hände. Ihr aber seid nicht zu mir hin umgekehrt. Spruch des Ewigen. Richtet euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und zurück. Vom Tag 24 des 9. Monats an bis zu dem Tag, von dem an der Grund gelegt wurde zum Tempel des Ewigen. Richtet euer Herz darauf. Ist noch Saatgetreide im Vorratshaus? Und bis zum Weinstock und zum Feigenbaum und zum Granatbaum und Olivenbaum? Es hat nicht getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Also Gott erklärt, schaut mal, die ganze Zeit, wo ihr eben nicht mit eurem ganzen Herzen für den Herrn gebrannt habt und für seine Arbeit da gewesen seid. Das war eigentlich ständig eine Zeit, wo Gott den Segen zurückgehalten hat. Und das Volk war eben, weil diese Hingabe fehlte, war das Volk unrein. Und jetzt wird also hier erklärt, diese rituelle Unreinigkeit im Gesetz Mose, die hat eine geistliche Bedeutung. Die spricht symbolisch eben von einer wirklichen Unreinheit. Und fehlende Liebe für den Herrn, dass wir ihm nicht den ersten Platz geben, das macht uns unrein. Und das steckt an. Also, es wird gewarnt, dem Herrn den zweiten Platz im Leben zu geben, das macht uns unrein und steckt auch andere an. Aber Gott sagt jetzt, ab diesem Tag soll nun wirklich eine Wende kommen. Von jetzt an will ich segnen. Und so wurde all dieses Gericht über die Natur wurde umgedreht. Das hatte Haggai vorausgesagt und das hat sich offensichtlich erfüllt. Und darum wurde auch Haggai als ein biblisches Buch angenommen. Ein biblischer Prophet sprach nicht nur über zukünftige Dinge, die man nicht nachprüfen konnte damals, sondern er musste auch immer über kurzfristige Dinge sprechen, die man nachprüfen konnte. Und wehe, ein Ding traf nicht ein, so war ein falscher Prophet nach 5. Mose 18, der verworfen war. Aber jeder biblische Prophet, der eben in den Kanon aufgenommen wurde, in die Sammlung der alttestamentlichen Bücher, war ein Prophet, der getestet wurde und seine Prophezeiungen waren immer 100% eingetroffen. Einmal falsch war der Beweis, dass er ein falscher Prophet war. Und so hat sich also unter Haggai diese Wende gegeben, mit dem, dass das Volk umgekehrt ist zum Herrn, wurde ihm dann auch der Segen zugesichert. Jetzt kommen wir zu fünftens. Israels Zukunft ist gesichert. 2 Vers 20 bis 23. Und das Wort des Ewigen geschah zum zweiten Mal zu Haggai. Am Tag 24 des Monats, in dem er sprach. Sprich zu Zerubabel, dem Landpfleger von Juda, in dem du sprichst. Ich erschüttere den Himmel und die Erde. Und ich werde umstürzen den Thron der Königreiche und ich werde vernichten die Macht der Königreiche der Nationen. Und ich werde umstürzen Streitwagen und die darauf Fahrenden. Und es werden stürzen Rosse und die darauf Reitenden. Ein jeder durch das Schwert seines Bruders. An jenem Tag, Spruch des Ewigen der Heerscharen, werde ich nehmen Serubabel, den Sohn Shealtiels, meinen Knecht. Spruch des Ewigen. Und ich werde dich machen wie zu einem Siegelring. Denn dich habe ich erwählt, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Also hier spricht der Prophet noch einmal davon, wie die ganze Welt erschüttert werden soll. Der Hebräerbrief erklärt uns, was das bedeutet. Schlagen wir auf Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, das in Bezug auf die Gesetzgebung am Sinai, bei Mose, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, bei der Gesetzgebung, bei Mose, 2. Mose 19. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, und nun wird aus Haggai zitiert, noch einmal, Haggai 2, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Jetzt wird erklärt. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind. Auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Also diese Erschütterung von Himmel, von Erde und Himmel, erklärt der Hebräerbrief, das weist hin auf das Ende der Welt, dass Gott das ganze Weltall erschüttern wird, um es dann zu verwandeln. Diese Erschütterung hat auch Petrus beschrieben in 2. Petrus 3. Und da sagt er etwas Sensationelles, geht um die Zeit nach dem tausendjährigen Reich. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr denn sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden. Petrus sagt, Himmel und Erde wird aufgelöst, und zwar so, dass die Elemente aufgelöst werden. Das ist sensationell. Weil bis ins 20. Jahrhundert glaubte man, dass die Elemente der Materie, die Atome, nicht weiter aufgespaltet werden können. Und dann kam so ein Einstein und andere, und die sagten, es geht doch. Nur wird dann unwahrscheinlich energiefrei. Aber der Fischer Petrus schreibt 2000 Jahre früher, schreibt, das ganze Weltall wird im Brande untergehen, die Elemente, und Stocheion im Griechischen meint das, die Grundeinheit der Materie, werden aufgelöst werden im Brand. Und Gott wird dann einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und noch etwas, er sagt nicht nur aufgelöst, in 2. Petrus 3, Vers 12 sagt er, die Elemente im Brande werden zerschmelzen. Und das haben auch die Physiker erst im 20. Jahrhundert herausgefunden, dass man nicht nur durch Atomspaltung Energie freilegt, sondern auch durch Atomkernverschmelzung. Also hier haben wir beides, die Atomkernspaltung und die Kernzerschmelzung erwähnt, wodurch Energie frei wird. Und so wird Gott das ganze Weltall mit allen Galaxien, alles wieder auflösen. Was haben sich die Leute zur Zeit von Petrus gedacht, wenn er sagt, die Erde wird verbrannt werden? Die Erde kann doch nicht brennen. Ja, natürlich, man muss nur alle Atome auflösen. Aber das kann eben nur der Herr der Heerscharen. Und Haggai weist also hierhin auf diese letztendliche Erschütterung der ganzen Schöpfung. und deutet damit die Verwandlung der Dinge an. Die Schöpfung wird nicht im Nichts aufgelöst, sondern sie wird umgewandelt werden. Genauso wie der Körper der Gläubigen bei der Entrückung, 1. Korinther 15, 51, wird das Gleiche gesagt vom Körper der Gläubigen, wenn sie auferstehen, und die, die übrig bleiben, werden wir verwandelt werden. Das heißt, dieser Körper ist Teil dieser Schöpfung und er besteht aus Atomen dieser Schöpfung. Aber dieser selbe Körper wird umgewandelt in einen neuen Körper, der aber aus der gleichen Substanz besteht. Und das ganze Weltall wird nicht im Nichts aufgelöst, sondern es wird aufgelöst und dann verwandelt in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles wird erschüttert werden, aber dann sagt Haggai, der Ewige hat gesagt, er wird Zerubabel nehmen. Er ist wie ein Siegelring, den Gott erwählt hat. Warum dieser Zerubabel? Ja, dieser Zerubabel, habe ich ja schon erklärt, stammte ab von König David. Und stammte ab von der Königsreihe Salomo und so weiter. Und diese Linie führte später bis auf Josef, den Mann der Maria. Und dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus, der übrigens durch Maria über eine andere Linie auch ein Nachkomme von David war, aber nicht aus der Königslinie, kam der Herr Jesus als Mensch juristisch Anspruch auf die Königslinie. Und darum hat er Anrecht auf den Thron von David. Was sagte der Engel Gabriel zu Maria in Lukas 1? Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in die Ewigkeiten. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Da sehen wir, das tausendjährige Reich, das ist nach tausend Jahren vorbei. Aber hier wird angedeutet, dass der Herr Jesus ein ewiges Königreich haben wird. Das wird auch in 2. Petrus 1 erwähnt. Von unserem Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so wird der Herr Jesus eben im tausendjährigen Reich über diese Welt herrschen, aber dann auch, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft, Offenbarung 21, dann wird er König sein auch über diese neue Schöpfung. Und einen solchen Ausblick gibt Haggai hier. Er führt bis zum letzten Tempel im tausendjährigen Reich, aber jetzt führt er sogar noch darüber hinaus und deutet eben, indem er Zerubabel herausgreift, der aus dieser Königslinie des Messias ist, weist er darauf hin, auf das ewige Königreich des Herrn Jesus Christus. Und ich lese noch zum Schluss aus Offenbarung 22, eine ganz interessante Stelle. In dem Zusammenhang. Interessant ist ja alles. Ja, und zwar heißt es da, Offenbarung 22, Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da werden die Gläubigen der Gemeinde nicht nur beschränkt auf das Mitherrschen mit Christus im tausendjährigen Reich, sondern in alle Ewigkeit werden sie herrschen. Über wen? Ja, Offenbarung 21 wird die neue Erde beschrieben und es wird gesprochen über die Menschen auf der neuen Erde. Das ist aber nicht die Gemeinde, denn die Gemeinde wohnt nach Johannes 14, im Haus des Vaters, im Himmel. Aber sie wird auch in der Ewigkeit auf der Erde regieren über all die Gläubigen, die nicht zur Gemeinde gehören, nicht zu Hause sind im Haus des Vaters. Die alttestamentlich Gläubigen, die Gläubigen nach der Entrückung der Gemeinde. Und so wird die Gemeinde in Ewigkeit mit Christus herrschen in diesem ewigen Reich. Aber Haggai deutet hier bereits etwas an, was im Neuen Testament dann noch weitergeführt wird. Aber bereits diese Verwandlung der Dinge, so sagt Hebräer 12, wird hier angedeutet. Eine gewaltige Dimension. Und ich kann also sagen, es wird nie langweilig werden. Ja, stellen sich Leute vor, da muss man in der Ewigkeit auf einer Wolke stehen und Posaune spielen. Ja, für gewisse Leute könnte das schon interessant sein, aber nicht für alle, ja. Und nein, wir werden im Haus des Vaters wohnen und wir werden mit Christus herrschen über diese neue Erde. Und was bedeutet das Herrschen? Es gibt ja kein Böses mehr. Nun, in Offenbarung 21 wird die Gemeinde beschrieben als eine Stadt, das neue Jerusalem, voller Edelsteine. Und das Licht in dieser Stadt ist Jesus Christus, das Lamm. Nun wird das Licht durch die Edelsteine ausgestrahlt und in verschiedensten Facetten ausgestrahlt. Und das deutet an, wir werden in alle Ewigkeit die Herrlichkeit des ewigen Sohnes Gottes den Menschen ausstrahlen und vermitteln in dieser ewigen Regierung. Also das deutet Dimensionen an, die uns einen Vorgeschmack geben von der Ewigkeit. Wir wissen ja, der Herr Jesus ist der Ewige, der Unendliche. Und er hat das Herz des Vaters von Ewigkeit her erfreut. Und auch als er als Mensch auf der Erde war, hat der Vater den Himmel geöffnet und gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so ist der Herr Jesus, er ist unerforschlich. In Johannes 21 sagt Johannes, wenn man alle Herrlichkeiten des Herrn Jesus einzeln aufzählen würde, so würde selbst der Kosmos, die Welt, diese Bücher nicht zu fassen vermögen. Er ist nach 2. Korinther 9, Vers 15 die unaussprechliche Gabe. Und darum werden wir in Ewigkeit, werden wir immer neue Herrlichkeiten sehen in der Person des Herrn Jesus. Also wenn der Vater nie genug bekommen konnte als der ewige Gott von seinem Sohn, es wird uns nie langweilig werden. Und wir lesen, Gott wird genannt in 1. Timotheus 1 und 1. Timotheus 6, der selige Gott. Und viele Übersetzer haben nicht so gewagt, das wirklich zu sagen. Selig ist im Griechischen Makarios, das heißt eigentlich glückselig. Der glückliche Gott. Gott ist glücklich in seinem Sohn und sein Herz wurde von Ewigkeit her erfüllt. Und dieser ewige Vater wollte diese Freude an seinem Sohn mit uns teilen. Und diese Herrlichkeit werden wir als das neue Jerusalem in Ewigkeit ausstrahlen und weitergeben an den Menschen in diesem ewigen Reich des Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Ausblicke machen dürfen durch dein Wort, die uns völlig übersteigen. Aber es macht unser Herzen glücklich, befestigt sie in dir und es macht uns auch mutig, um in dieser Zeit zu arbeiten für dich, ohne dass wir auf uns schauen und entmutigt werden, wenn es nicht so glänzend ist, was wir sehen und tun, sondern wir wollen es für dich tun, im Bewusstsein, dass du wirkst und dass du mit uns bist und dass du uns deinen Segen, auch dann, wenn wir dir gehorsam sind, dir nachfolgen von ganzem Herzen, uns auch schenken wirst. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass wir in dir alles gefunden haben. Und niemand ist mit dir zu vergleichen. Und so bitten wir dich, dass du einem jeden von uns hilfst, dir wirklich den ersten Platz in unserem Leben zu geben, damit der Ratschluss Gottes erfüllt wird, damit du in allen Dingen den Vorrang habest. Amen.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den dritten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Haggai.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere www.rogelibi.ch. roger-liebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.